Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Schönen guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Füngling. Im heutigen Programm haben wir im Journal Die politische Aktualität einen Beitrag über die neue Vision über vietnamesische Außenpolitik. Anschließend erfahren Sie etwas über den Nhat Turm, ein einzigartiges Besuchsziel im östlichen Gebiet von Đắk Lắk. Und schließlich kommen die Kultur- und Sportmeldungen. Zunächst hören Sie aber die Nachrichten mit Thuy Dương.
Die Schlagzeilen. Vizeparlamentspräsidentin Nguyễn Thị Thanh überreicht Geschenke an arme Familien in Điện Biên. Vietnams Windkraftpotenzial zählt zu den Top 5 in Asien. Vertiefung der Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland. Die Nachrichten im Einzelnen. Am Donnerstag hat der Generalstab der Vietnamesischen Volksarmee in einer Zeremonie die Gründung der Abteilung für unbemannte Fahrzeuge bekannt gegeben. Dieses Ereignis markiert einen neuen Schritt im Modernisierungsprozess der Vietnamesischen Volksarmee. In seiner Rede sagte Vizepremierminister und Verteidigungsminister General Phan Van Giang, dass die Einrichtung der Abteilung für unbemannte Fahrzeuge nicht nur dem Entwicklungstrend der weltweiten Militärwissenschaft entspreche, sondern auch zur Optimierung der gesamten Kampfkraft der Vietnamesischen Volksarmee beitrage. Der General forderte die Offiziere und Soldaten der Abteilung für unbemannte Fahrzeuge auf, die Stellung und Bedeutung dieser modernen, hochtechnologischen Kampfeinheit eingehend zu verstehen. Sie sollten außerdem eine gute strategische Beratung für die Parteileitung der Armee und das Verteidigungsministerium leisten. Oberst Nguyễn Văn Trường, Direktor der Abteilung für unbemannte Fahrzeuge, bekräftigte, dass die Offiziere und Soldaten der Einheit stets solidarisch sein werden, ein hohes Verantwortungsbewusstsein beweisen, Disziplin wahren und sich auf die Ausbildung konzentrieren, um die moderne Ausrichtung beherrschen zu können. Die Abteilung werde zudem eng mit Behörden, Einheiten und lokalen Behörden zusammenarbeiten, um flexible und effektive Einsatzpläne zu entwickeln, die auf jede Hightech-Kriegssituation effektiv reagieren können. Vizeparlamentspräsidentin Nguyễn Thị Thanh hat am Freitag 1.550 Geschenke an verdienstvollen Menschen, Familienangehörige von gefallenen Soldaten sowie an Schüler und Lehrer in der nordvietnamesischen Provinz Điện Biên überreicht. Diese Aktivität dient dem Gedenken am 79. Jahrestag der Kriegsinvaliden und gefallenen Soldaten und demonstriert zugleich die Aufmerksamkeit der Partei und des Staates für das soziale Wohlergehen und die jüngere Generation. Bei der Geschenkübergabe forderte die stellvertretende Parlamentspräsidentin die Provinz Điện Biên sowie Sponsoren und Unternehmen dazu auf, sich weiterhin um das materielle und geistige Leben der bedürftigen Menschen zu kümmern. Die Provinz solle außerdem Ressourcen für Bildung und Ausbildung priorisieren, insbesondere in Grenzgebieten und Gebieten ethnischer Minderheiten, damit alle Kinder zur Schule gehen und sich umfassend entwickeln können. Laut dem jüngsten Bericht des Global Wind Energy Council, GWEC, hat Vietnam das Potenzial, im Zeitraum 2031-2035 zum fünftgrößten Offshore-Windenergiemarkt in der Asien-Pazifik-Region zu werden. Dementsprechend beträgt die gesamte installierte Windkraftkapazität Vietnams derzeit knapp 6 Gigawatt, hauptsächlich aus Onshore- und Nearshore-Projekten. Der Bericht schätzt, dass im Zeitraum 2031-2035 rund 7 Gigawatt aus neuen Offshore-Windkraftprojekten gewonnen werden. KVEC Exekutivdirektor Ben Beckwell lobte Vietnams industrielle Basis, die Fähigkeiten der Arbeitskräfte und die technischen Ressourcen, die bis zu 600 Gigawatt Offshore-Windkraft umfassen. Ihm zufolge liegt der Schlüssel zur Verwirklichung vietnamesischer Projekte in der Optimierung der Koordinierungsmechanismen und der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. Wenn alle Schritte klar und transparent seien, werde das Vertrauen der Anleger gestärkt. Insbesondere die Fertigstellung von Stromabnahmeverträgen mit solider finanzieller Zuverlässigkeit werde eine entscheidende Grundlage bilden, um Kapital anzuziehen und damit ein starkes und professionelles Investitionsumfeld für die Offshore-Windkraftindustrie zu schaffen, hieß es. Deutschland betrachtet Vietnam als einen sehr wichtigen Partner in der Region. Dies sagte Kaiser Andreas von K., Staatssekretär im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, bei einem Treffen mit Außenminister Lê Hoài Trung am Donnerstag in Hanoi anlässlich seines Besuches in Vietnam und seines Co-Vorsitzes des 8. strategischen Dialogs zwischen Vietnam und Deutschland. Angesichts der komplexen Entwicklungen in der Region und in der Welt sei die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Vietnam und Deutschland von großer Bedeutung für die Interessen beider Länder sowie für Frieden, Stabilität und Entwicklung in beiden Regionen, fügte der deutsche Staatssekretär hinzu. Seinerseits schlug Lê Hoài Trung vor, dass beide Seiten ihre sich ergänzenden Stärken in den Bereichen wie Handel und Investitionen, Verteidigung und Sicherheit, Wissenschaft und Technologie sowie Entwicklung von Arbeitskräften effizienter nutzen sollten. Zuvor am selben Tag hatten Vizeaußenministerin Leti Thu Hằng und Staatssekretär Kaiser Andreas von K. gemeinsam den 8. strategischen Dialog zwischen Vietnam und Deutschland geleitet. Dabei wünschte sich die vietnamesische Vizeaußenministerin, dass Deutschland die restlichen EU-Mitgliedstaaten dazu bewege, baldmöglichst das Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Vietnam zu ratifizieren. Gleichzeitig bat sie um weitere Unterstützung für Vietnams Bemühungen um eine nachhaltige Fischereientwicklung und die Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei. Ziel sei es, die Kennbarkeit der EU-Kommission bald aufheben zu lassen. Am Donnerstagmittag um 12 Uhr Ortszeit ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Aztekenstadion in der mexikanischen Mexiko-Stadt offiziell eröffnet worden. Die Eröffnungsfeier bot Milliarden von Zuschauern weltweit eine kulturell reiche Aufführung und markierte den Beginn der größten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte, die in den drei Ländern ausgetragen wird, nämlich Mexiko, Kanada und den USA.
Pueblos del mundo, bienvenidos a México.
Die Darbietungen bei der Eröffnungszeremonie, die Volkskunst, indigene Kulturelemente und moderne Aufführungstechnik miteinander verbanden, präsentierten ein Bild von Mexiko, das sowohl Traditionen bewahrt, als auch in die Zukunft blickt. Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier war die Aufführung des offiziellen Songs der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Dai Dai durch die Sängerin Shakira und den Künstler Burna Boy. Die Entscheidung der FIFA, zwei Künstler aus Lateinamerika und Afrika für diese Aufführung auszuwählen, wird als Symbol für den Geist der kulturellen Verbindung und die globale Reichweite des Fußballs gesehen. Eine Besonderheit der diesjährigen Eröffnungsfeier ist die direkte Beteiligung der Zuschauer vor Ort an vielen Aufführungen. Die künstlerischen Darbietungen schlossen mit einem spektakulären Feuerwerk. Nach der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt finden die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am Freitag Ortszeit in Toronto in Kanada und Los Angeles in den USA statt. Das Turnier dauert über einen Monat und endet am 19. Juli mit dem Endspiel in New York. Im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am Donnerstagnachmittag Ortszeit im Aztekenstadion hat die mexikanische Nationalmannschaft, eine der drei Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026, mit 2:0 gegen die südafrikanische Auswahl gewonnen. Die Tore für Mexiko erzielten Julian Quinones und Jimenez. Das bemerkenswerteste Merkmal des Spiels war, dass die Schiedsrichter drei direkte rote Karten an Spieler beider Mannschaften verteilte. Ebenfalls am Donnerstagnachmittag Ortszeit fand das zweite Spiel der Gruppe A zwischen Südkorea und Tschechien im Stadion Estadio Guadalajara im mexikanischen Zapopan statt. Südkorea gewann mit 2:1 mit Toren von Hwang In-beun und Oh Hyun-kyu. Ladislav Krek war unterdessen der Torschütze für die tschechische Nationalmannschaft. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Vize-Parlamentspräsidentin Nguyễn Thị Thanh überreicht Geschenke an arme Familien in Điện Biên. Vietnams Windkraftpotenzial zählt zu den Top 5 in Asien. Vertiefung der Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die Rede von KBV-Generalsekretär und Stadtpräsident Dolem auf der jüngsten Landeskonferenz über den Beschluss Nummer 6 des Politbüro zeigt konkrete Orientierung zur Umsetzung der außenpolitischen Leitlinie des 14. Parteitags in der kommenden Zeit. Darin wurde eine neue Vision über die vietnamesische Außenpolitik im neuen Zeitalter eröffnet. Ein Beitrag von Hồng Vân, gesprochen von Đoàn Trang.
Im Sinne des Parteibeschlusses Nummer 59 über internationale Eingliederung gilt der Parteibeschluss Nummer 60 als ein konkreter Entwicklungsschritt über außenpolitisches Denken Vietnams. Demnach sollte sich die Außenpolitik im Einklang mit dem Ansehen, der Position und der Kulturidentität des Volkes entwickeln. Laut Nguyễn Hồng Hải, Assistenzprofessor an der Wien University, hat der Partei- und Staatschef in seiner Rede 5 außenpolitische Richtlinien und 4 Hauptfragen in der Umsetzung gegeben.
Es handelt sich um strategische Selbstständigkeit, eigenständige Entwicklung, Verbesserung der Position und Förderung der Verantwortung. Ein neuer Punkt liegt in der Verbesserung der Position Vietnams. Dies zeigt ein neues Ansehen und neues Selbstvertrauen des Landes nach 4 Jahrzehnten der Erneuerung und Entwicklung. Die Verwirklichung dieser Ziele sollten eng miteinander verbunden sein.
Dem Partei- und Staatschef Dolem zufolge gilt die Außenpolitik als eine Hauptaufgabe mit gleicher Position wie Verteidigung und Sicherheit. Sie stelle eine strategische Vision der Partei und Staatschefs dar. Im Allgemeinen sollten die Verteidigung und Sicherheit der Außenpolitik dienen und die Außenpolitik sollte wiederum dazu dienen, die Verteidigung und Sicherheit zu stärken, erklärt Nguyễn Hồng Hải weiter.
Thì những cái phân tích và định hướng chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm trong bài phát biểu thì nó không chỉ mang tính toàn diện mà nó còn cho thấy
Die Analyse und Leitungsorientierungen von KBV-Generalsekretär und Stadtpräsident Tô Lâm zeigen die strategische Ideologie und Vision über außenpolitische Arbeit, Aufgaben und Diplomatie im neuen Zeitalter. Ich bin von der strategischen Selbstständigkeit und Eigenständigkeit des Landes in der neuen Epoche überzeugt. Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns von der Welt und der internationalen Gemeinschaft trennen. Umgekehrt sollten wir uns stärker in die Welt integrieren. Wir sind ein Teil und ein verantwortungsvolles Mitglied in der Weltpolitik, der Weltwirtschaft und der Zivilisation der Menschheit.
In seiner Rede hat der Partei- und Staatschef die unvermeidliche Konkurrenz gezeigt. Das Bewusstsein über die Konkurrenz könnte die Richtlinie und Methode zur Umsetzung der Außenpolitik Vietnams verdeutlichen, fügte Nguyễn Hồng Hải hinzu.
Là để giữ vững chủ quyền quốc gia và để phát triển và bảo vệ không gian sinh tồn của đất nước ấy, với tư cách là một bộ phận không thể tách rời của thế giới, của nhân loại.
Um die nationale Souveränität zu verteidigen und den Lebensraum des Landes zu entwickeln, sollten wir handeln und an der Gestaltung von Spielregeln teilnehmen. Wir sollten uns zudem am Aufbau von Mechanismen beteiligen, um sicherzustellen, dass diese Regeln effizient eingehalten werden, die die nationalen Interessen garantieren sollten.
Die Rede von KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm hat eine neue Perspektive über die vietnamesische Außenpolitik der neuen Ära eröffnet. Demnach sollte die Außenpolitik nicht nur der Verteidigung nationaler Interessen dienen, sie sollte außerdem eine Vorreiterrolle in der Gestaltung eines friedlichen Umfelds spielen, einen Entwicklungsraum eröffnen, das Ansehen des Landes verbessern und zur Gestaltung von allgemeinen Spielregeln der Welt beitragen.
Vietnam entdecken.
Auf dem Nhạn Berg im Zentrum des Wohnviertels Tuy Hoa in der zentralvietnamesischen Provinz Đắk Lắk befindet sich die antike Gedenkstätte des Nhạn-Turms. Mit der jahrhundertenalten Champa-Architektur werden an diesem Ort nicht nur einzigartige Geschichts- und Kulturwerte bewahrt. Er ist auch zu einem beliebten Besuchsziel bei Entdeckungsreisen im östlichen Küstengebiet der Provinz Đắk Lắk geworden. Ein Beitrag von Hu Xiu, gesprochen von Đoàn Trang.
Der Nhạn-Turm ist ca. 24 Meter hoch und wurde Ende des 11. Jahrhunderts und Anfang des 12. Jahrhunderts aus typisch gebrannten Ziegeln gebaut. Er ist eines der wenigen unversehrten Bauwerke der Volksgruppe der Cham in Zentralvietnam. Mit geschichtlichen und architektonischen Werten ist dieser Ort auch mit kulturellem und religiösem Leben der Bewohner verbunden. Er ist außerdem einer der wenigen Türme, die die Göttin Thiên Y Anna de Cham verehren. Jährlich wird das Virba-Ritual Mitte des dritten Mondmonats am Nhạn-Turm veranstaltet. Das sei eine gemeinschaftliche und vorstürmliche Aktivität der King, der Cham und der Hoa in Zentralvietnam, sagt der Geschichts- und Kulturforscher Nguyễn Danh Hạnh im Wohnviertel Tuy Hoa.
Di tích thờ Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà Thiên Anna.
Im Nhạn-Turm wird die Göttin Puninaga verehrt, die die Vietnamesen später Thiên Y Anna nennen. Thiên Y Anna ist die Göttin dieses Geländes, die alle Grundstücke, Seen und Meer in diesem Gebiet verwaltet. Die Veranstaltung des Virba-Rituals im dritten Mondmonat ist eine langjährige Tradition.
Vom Nhạn-Berggipfel aus kann man die ganze Stadt Tuy Hoa, den Darang-Fluss und das weit entfernte Mündungsgebiet beobachten. Besucherin Tống Thị Hải Yến aus der Provinz Phú Thọ interessiert sich für die Reise.
Ich fühle mich sehr entspannt. Das ist ein heiliger Ort inmitten einer dicht besiedelten modernen Stadt. Ich habe zum ersten Mal eine Einrichtung aus dem 11. Jahrhundert gesehen, die noch schön und fast ursprünglich bewahrt ist. Sie würde gern gut restauriert.
In den vergangenen Jahren wurde das Gelände des Turms ausgebaut, das den Besuchern günstige Erlebnisse bietet. Immer mehr Menschen besuchen den Nhạn-Turm, besonders im Sommer und bei Festen.
Der Ort hat sich stark verändert und wurde schon restauriert. Im Sommer ist er voll von Besuchern. Zahlreiche Menschen interessieren sich für den spirituellen Tourismus und besuchen gern den Turm zum Virba-Ritual. Alle kommen sehr gerne hierher. Obwohl es weit weg ist, komme ich oft hierher. Jeden Samstag und Sonntag treffen wir uns hier, um uns zu erholen.
In Ihrer Orientierung zur Entwicklung von Tourismus nach der Zusammenlegung werden die Vorteile von Meer, Kulturerbe und der Naturlandschaften als wichtige Faktoren betrachtet. Davon gilt der Nyan-Turm als ein Knotenpunkt zwischen kulturellem und spirituellem Tourismus. Es ist ein Erlebnis von urbanen Küstenlandschaften, sagt die Vizedirektorin des Verwaltungsrats für Gedenkstätten der Behörde für Kultur, Sport und Tourismus, Chen Thị-bư.
Sau khi tiếp nhận di tích Tháp Nhạn, thì ban quản lý di tích sẽ sửa chữa lại.
Gleich nach der Aufnahme des Nyan-Turms haben wir die Barriere von dem Turm reparieren lassen, um die Sicherheit der Besucher zu garantieren. Jährlich veranstalten wir das Bierbaditual am Nyan-Turm und wollen dadurch mehr Touristen anziehen.
Als Gedenkstätte mit Prägung und einzigartige Architektur der Champa-Kultur ist der Nyan-Turm heute eine Attraktion inmitten einer modernen Stadt. Das ist ein spezielles Besuchsziel bei der Entdeckungsreise im östlichen Gebiet von Đắk Lắk.
Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Am Eröffnungstag der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat der Weltfußballverband FIFA die neueste Weltrangliste der Männernationalmannschaften bekannt gegeben. Demzufolge konnte die vietnamesische Nationalmannschaft ihren 99. Platz in der Weltrangliste behaupten. Dies ist nachvollziehbar, da das Team von Trainer Kim Sang-sik an den FIFA-Tagen keine Spiele bestritten hat. Mit dieser Platzierung belegt die Vietnam Messische Nationalmannschaft den 17. Platz in Asien und den 2. Platz in Südostasien. In diesem Update machte die indonesische Nationalmannschaft den größten Sprung in der Weltrangliste und verbesserte um 4 Plätze auf Rang 118. Die 5 besten Mannschaften der Welt sind Argentinien, Spanien, Frankreich, England und Portugal. Am Donnerstag ist in Hanoi das internationale Filmprojekt Beyond the Broken Bridge von einem Filmemacherteam aus Vietnam und Deutschland offiziell der Öffentlichkeit und den Medien vorgestellt worden. Der Film ist von den Geschichten der vietnamesischen Gemeinschaft in Deutschland und anderen europäischen Ländern inspiriert. Die Hauptfigur ist der junge Dan, der zwischen 2 Kulturen aufwächst und sich mit Fragen zur Familie, persönlicher Identität und seiner Verbindung zu seiner Heimat auseinandersetzt. Die Geschichte beginnt, als Dan nach Vietnam zurückkehrt, um mehr über seine familiären Wurzeln und seine Vergangenheit zu erfahren. Diese Reise konfrontiert die Hauptfigur mit Generationenkonflikten, ungelösten Wunden und der Frage, wo er wirklich hingehört. Dem Plan zufolge werden die Dreharbeiten in diesem Jahr fortgesetzt. Die Postproduktion wird im Jahr 2027 abgeschlossen, bevor der Film auf Filmfestivals gezeigt und schließlich in die Kinos gebracht wird. Ein groß angelegtes Livestream-Programm mit dem Titel »Das Erbe berühren«, urbane Erinnerungen ist soeben gestartet worden. Es markiert einen bedeutenden Wandel in der Anwendung digitaler Technologien zur Förderung von Kultur und Kulturerbe beim jungen Publikum in Ho Chi Minh Stadt. Im Juni und Juli 2026 wird das Programm an 3 ikonischen Wohnvierteln in Saigon, Ho Chi Minh Stadt stattfinden: Saigon, Bến Thành und Chợ Lớn. Mit diesem innovativen Ansatz werden die historischen, architektonischen und kulturellen Werte von Saigon, Ho Chi Minh Stadt im digitalen Umfeld zum Leben erweckt und sind für die jüngere Generation, die diese Erbewerte in Zukunft erhalten und fördern wird, leicht zugänglich.
Liebe Freunde, unsere heutige Sendung geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.